Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den wuselfaktorigsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und bei mir heute ein geschätzter Kollege von der GameStar. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Manu, grüß dich.
Du warst noch nicht zu Gast, einer der wenigen Michaels, die noch nicht bei uns zu Gast waren. Stell dich doch am besten mal selber kurz vor und mit ein paar Takten, was du dabei bei diesem GameStar-Heftchen machst.
Dieses GameStar-Heftchen, ja. Ich bin in der Tat einer der vielen Michaels, die es nicht nur hier im Podcast, sondern auch bei der GameStar gibt. Ich bin seit 2 Jahren jetzt bei der GameStar in der ganz normalen Online-Redaktion tätig und schreibe da Tests, Previews, News, Specials, wider Willen und darf hauptsächlich mich um Sportspiele kümmern. Ab und zu darf ich mir aber auch mal kleine Rosinchen rauspicken, die mir ganz besonders gut gefallen. Und ich glaube, so eine Rosine haben wir auch heute, haben wir uns gemeinsam ausgesucht, über die wir heute sprechen möchten.
Bist du nicht der FIFA-Experte?
Ich bin theoretisch der FIFA-Experte. Ich wollte das jetzt nicht so rausposaunen, ne, mit meinen Qualitäten hier direkt angeben. Aber ja, ich bin theoretisch vornehmlich FIFA-Experte, sprich Sport ist ja natürlich in so einer Nerd-Redaktion, ne? Da reißt sich nicht jeder sofort um die Sportspiele, aber ich mache das.
Nee, aber ein beliebtes Thema. Ich meine, FIFA ist ja immer noch das meistverkaufte Spiel jedes Jahr, deswegen durchaus eine wichtige Stelle, die du da inne hast. Aber du hast schon angedeutet, du darfst ja auch ab und zu mal Rosinen rauspicken und genauso eine Rosine hast du dir da rausgesucht. Ich bin nämlich auch dann über deinen Test gestolpert, als ich wissen wollte, was ist eigentlich dieses Northgard? Ich kannte die Entwickler, Shiro Games, von ihrem wunderbaren kleinen, von ihrer kleinen Retro-Zeitreise Evoland. Die haben Evoland und Evoland 2 gemacht, wo man sich quasi durch die Geschichte der RPGs oder der JRPGs arbeitet und mit jedem neuen Level-Up sich auch der Grafikstil ändert. Ein wunderbares kleines Kleinod. Und ihr bei ihrem neuen Spiel, ist jetzt auch nicht mehr so neu, muss man ehrlicherweise, fairerweise sagen, das lag schon sehr lange bei mir jetzt auf der Festplatte. Northgard ist schon eine Weile her, kam letztes Jahr raus. Ich kam jetzt erst dazu, es endlich zu spielen, weil ich es mir schon lange vorgenommen hatte. Und da sind sie in ein völlig neues Genre gegangen. Hat mit Rollenspielen so eigentlich gar nichts mehr zu tun, sondern, um das mal in einem Satz runterzubrechen, auf die Schiene bist du ja auch gegangen, es ist eigentlich wie Siedler mit Wikingern, oder? Ich meine, der Eindruck, das muss man einfach mit Siedler vergleichen, weil es ist so, es fängt so dermaßen stark diese Wuselfaktor-Atmosphäre ein, die die guten alten Siedlerspiele hatten, dass man eigentlich nicht umhinkommt, daran zu denken und daran sich erinnert zu fühlen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler das nicht auch selber hatten, dieses Gefühl.
Kann ich mir ebenfalls nicht vorstellen. Du hast ja schon korrekterweise gesagt, heute wird ein wuseliger Podcast und genauso wuselig ist das in der Tat, dieses Spiel. Es ist ja auch vom Stil angelegt von vornherein so, dass es mit kleinen comichaften, süßen, teilweise auch Comicfigürchen da ausgestattet ist, die alle in ihrem kleinen Dörfchen rumwuseln. Also in der Tat macht es einen sehr siedlerigen Eindruck. Es ist natürlich bei weitem nicht so komplex wie die Siedler und durchdacht. Es ist ja aber auch nur ein Indie-Spiel, was eben, wie gesagt, von den Shiro Games-Entwicklern da kommt. Du hast vollkommen korrekterweise gesagt, dass das jetzt schon im Grunde genommen seit einem Jahr existiert. Ich muss aber zur Verteidigung dazu sagen, dass es vor einem Jahr erst in den Early Access gegangen ist und jetzt am 7. März erst dann final quasi erschienen ist auf Steam und seitdem sich wirklich auch erfreulich fortentwickelt hat und es auch noch weiterhin tut und nicht aufhört, wuselig zu sein.
Ich meine, den Luxus nehmen wir uns ja hier bei Insert Moin raus, dass wir sagen, Early Access Spiele testen wir jetzt nicht oder besprechen wir eigentlich in der Regel eher selten. Northgard war so ein Titel, wo ich kurz davor war zu sagen, hey, das habe ich sogar Lust, in der Early Access zu spielen. Dann habe ich mal den ersten Level so ein bisschen reingeschnuppert und dachte, nee, ich möchte einfach dieses Spiel genießen, wenn es fertig ist, wenn die Kampagne fertig ist, weil das für mich ein Solo-Spiel ist. Natürlich kann man sowas auch im Multiplayer spielen, aber ich wollte wirklich dann erst einsteigen, wenn die Kampagne fertig ist. Hab's dann aber tatsächlich dann im März, du hast es eben Mitte März getestet, dann auch für die GameStar.
Richtig, ja.
Ging es völlig unter. Da ging es irgendwie komplett unter. Da kamen ja irgendwie wahnsinnig viele Spiele auch raus. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen. Und ich finde jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, der Siedler-Vergleich ist eigentlich nur optisch wirklich gerechtfertigt im ersten Moment, weil es geht zwar schon spielerisch in diese Richtung, also es ist ein Aufbaustrategiespiel, du baust Häuschen, Hüttchen, die irgendwie, was weiß ich, ein Holzfäller, dann geht der Wikinger los und fällt halt die Bäume und so weiter. Aber es ist nicht so wirtschaftslastig, wie jetzt die Siedler sind. Also wenn man an Anno und Siedler denkt, dann denke ich an Veredelungsketten und Warenwirtschaftssysteme, die ich da aufbaue. Und Northgard geht ein bisschen in eine andere Richtung, ein bisschen arcadiger, ein bisschen actionlastiger, würde ich sagen, oder? Stimmst du mir dazu?
Da stimme ich dir vollkommen zu. Es ist eine charmante, simple Variante, würde ich sagen, von Siedler und womöglich auch von Anno. Es ist wirklich, ich finde es auch sehr einsteigerfreundlich und muss ja nichts Negatives sein, diese Simplizität von Northgard. Ich finde, das macht es ein bisschen noch charmanter, dass man wirklich so simpel schnell da reinkommt und die ganzen Handelsbeziehungen und sowas halt wirklich leicht reinkriegt. Das mag dann natürlich wiederum an der Langzeitmotivation und am Wiederspielwert etwas wieder abziehen im Vergleich zu jetzt so einem Siedler, wo man sich wirklich dann zig Stunden reinfuchsen kann und immer weiter ausbauen kann, seine Fähigkeiten optimieren kann. Da ist Northgard natürlich wesentlich einfacher gehalten, weil ich glaube, diese Handelsoption, die man da hat, ist ja auch wirklich ganz simpel darauf gebaut, dass man wirklich einfach mit anderen anderen Wikingern auf der Karte, glaube ich, immer nur Holz gegen Essen tauschen kann. Also wirklich das Allersimpelste und dann auch wirklich einfach nur zieh das jetzt durch und dann läuft's. Mehr an weiterreichenden oder verschachtelteren Handelsoptionen gibt's da überhaupt nicht.
Aber ja, wie gesagt, das betrifft ja nicht nur den Handel.
Richtig.
Das betrifft ja nicht nur den Handel, wenn ich dich da unterbrechen darf, sondern eben auch die eigenen Warenketten.
Genau.
Also du baust halt Holz ab und dann hast du halt einfach Holz. Und
dann richtig.
Baust du dann neue Hütten und dann baust du irgendwie Erz ab oder was auch immer. Und dann hast du halt dieses Erz und kannst es direkt einsetzen. Also so Sachen wie eine Schmiede. Es gibt so ganz leichte Andeutungen in die Richtungen, aber im Endeffekt hast du deine Ressourcen Nahrung, du hast Holz und da gab es noch irgendwas, die Münzen natürlich.
Kronen, Crowns hießen, glaube ich.
Crowns, genau. Und damit kannst du eigentlich alles managen. Also du musst keine komplizierten Warenketten aufbauen und hast aber trotzdem dieses Aufbaufeeling in einer simplifizierten Variante drin und hast aber auch trotzdem immer was zu tun. Also es ist jetzt auch nicht so, dass mir bei Northgard langweilig wurde. Wir können ja mal so ein bisschen erklären. Also man baut am Anfang eben so seine Hütchen, dann geht der los und sammelt ein bisschen Holz und Co. Und es ist ein wenig anders vom Aufbau wie bei den Siedlern, dass du dich nicht einfach so ausbreitest und immer größer wirst. Da hat man ja auch diese Forscher, die man losschickt bei Siedler, genau, um so Metalle und so zu finden. Hier hast du so Landesgrenzen, die immer in so Segmente eingeteilt sind. Und dann kannst du auch so Forschungstrupps losschicken und die erkunden dann ein Gebiet. Und dann kannst du deine Ritter losschicken und wenn das Gebiet gesäubert ist von Wölfen oder von feindlichen Einheiten, dann kannst du es quasi einfach kaufen, dieses neue Siedlungsgebiet, was dann nebendran mit so einer Grenzlinie markiert ist. Und wenn du das für 80 Nahrung oder sowas freischaltest, je nachdem, welche Klasse du spielst in diesem Spiel, hast du eben auch unterschiedliche Möglichkeiten, solche Gebiete zu freizuschalten. Die einen sind halt eher auf Nahrung, die anderen können das auch mit Geld und sowas machen. Dann hast du einfach dieses zweite Gebiet und hast dann dort wieder Bauoptionen. Und das, finde ich, ist eigentlich eine recht simplifizierte, aber doch eine sehr gut funktionierende Möglichkeit, dieses Siedlungsprinzip mit reinzunehmen, weil das dann halt auch so eine Schlacht um die Hoheitsgebiete wird im späteren Spielverlauf.
Ganz genau. Und dadurch kommt auch, so simpel sich das jetzt auf Anhieb anhört, dadurch kommt auch ein bisschen eine Strategie wieder dazwischen, denn man muss auch ein bisschen planen, was man wohin baut, denn wie du sagst, die einzelnen Gebiete haben irgendwie dann verschiedene Stärken, was weiß ich, auf dem einen ist halt eine Möglichkeit, Erz abzubauen, auf dem anderen ist ein Feld, bietet sich da an und deswegen muss man genau gucken, was man wohin baut, denn pro Feld gibt es immer nur eine gewisse Anzahl an Häusern beziehungsweise Gebäuden, die man da errichten darf und dadurch kommt auf wirklich eine ganz simple Art und Weise eben auch so ein Strategieaspekt damit rein, dass man sich überlegen muss, was baue ich wohin, damit es effektiv ist, weil schlimmstenfalls kommt man wieder an Grenzen der Ressourcen und muss dann wieder irgendwas abreißen, was dann immer ein schwerer Rückschlag ist, weil es ja noch großartige weitere Gefahren im Spiel gibt, über die wir gleich gerne zu sprechen kommen können, um dieses gesamte Dorf irgendwie halt am Leben zu erhalten. Also es ist irgendwie in seiner Einfachheit, erfordert es doch einen kleinen.
Eine gewisse Planung Leben. Auf jeden Fall, ja.
Also es geht nicht ganz ohne Krips.
Ja, und ich finde es auch gar nicht so, jetzt, es klingt immer so ein bisschen negativ, so simplifiziert. Es ist halt einfach eine andere Art und Weise, wie man dieses Vergrößern und Siedeln irgendwie darstellen kann. Und ich finde, das ist ihnen zumindest gelungen, den Entwicklern, da eine neue Möglichkeit zu finden, wie man so ein Siedlungsspiel baut, dass man eben nicht alles so mit Straßen verbinden muss, sondern dass es einfach vordefinierte Gebiete gibt, die dann eben sagen, okay, hier hast du halt einen kleinen See. Das heißt, Angler kannst du natürlich nur dort bauen. Da bei dem anderen Feld hast du dann ein Acker. Das heißt, Beackerungssysteme kannst du natürlich nur dort bauen. Das fand ich am Anfang eher ein bisschen störend, dass ich gesagt habe, hey, ich kann das ja gar nicht so bauen, wie ich möchte. Ich möchte jetzt endlich eine Farm haben. Nee, dann muss ich erst irgendwie da zwei Gebiete irgendwie erobern, bevor ich dann einen Acker bauen kann. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist es durchaus, wie du schon gesagt hast, eine weitere Möglichkeit zu planen und zu Strategien zu entwickeln. Was mache ich denn zuerst? Was ist mir denn wichtiger? Weil es gibt ja dann auch so Runen und solche Geschichten, die du dann irgendwie, wo du Arbeiter hinschicken kannst, die dann dir eben so eine weitere Ressource erarbeiten. Oder dann sagst du, da gibt's die Wölfe, jetzt habe ich irgendwie diesen Clan, der mir bei jedem Kampf, den ich gewinne, irgendwie auch Nahrung gibt. Das heißt, die können diese Wölfe auch essen. Ja, dann gehe ich natürlich wieder ganz anders vor. Und während dieser Kampagne wechselst du auch immer zwischen den verschiedenen Clans. Da gibt's dann halt den Wolf-Clan und da gibt's dann, weiß nicht, wie die alle heißen. Die
Bären-Clan halt so und den Hirsch-Clan gibt's, genau. Und ich glaube noch den Eber ist ja der Hirsch. Ich glaube noch Wildschwein-Clan gab's auch noch.
Schöne Tiere. Und die haben alle unterschiedliche Stärken und Schwächen. Also das Grundspiel bleibt zwar immer gleich, du baust immer deine Holzfällerhütte und so weiter und so fort und hast immer die Aufgabe, im Winter vorher für genügend Nahrung zu sorgen, was ich auch ein ganz schönes Element finde. Ja. Also du hast immer die Sommermonate, musst ordentlich Nahrung ranschaffen und im Winter kannst du eigentlich nur ein bisschen kämpfen und erobern, aber da kannst du halt einfach, hast du einfach weniger Nahrung und weniger Möglichkeiten und dann können die dir auch schon ziemlich aufs Dach steigen, wenn du nicht genügend Nahrung im Haus hast. Genau. Und da bietet sich dann zum Beispiel an, auch mit dem Eber-Clan oder so, gehst du halt einfach los, tötest ein paar Wölfe und hast gar kein Interesse daran, diese Wolfshöhle zum Beispiel auszuräuchern und dir dieses Gebiet zu schnappen, weil du einfach immer wieder dort die spawnenden Wölfe zum Beispiel brauchst, um an Nahrung zu kommen. Und dadurch entwickelt sich diese Kampagne sehr schön, wie ich finde, weil du immer wieder neue Möglichkeiten und neue Ideen hast, wie du dieses Spiel spielen musst. Das hat Siedler meiner Meinung nach nicht so stark.
Ja, genau. Die Kampagne wirkt auch im Grunde genommen meines Erachtens vor allem wie ein sehr schönes, großes, ausführliches Tutorial im Grunde genommen für die einzelnen Clans, weil du wirklich gezwungenermaßen im Laufe der Story, wo du so einen großen Wikinger begleitest, wie er auf seinem Rachefeldzug einem anderen fiesen Schurken hinterherrennt und sich nach und nach immer mehr Hauptmänner ihm quasi anschließen, die aus den unterschiedlichen Clans kommen und dann übernimmst du eben immer diese unterschiedlichen Clan-Hauptmänner und damit auch deren Clans. Und auf diese Art und Weise lernst du halt wirklich innerhalb dieser, was sind es, 11 oder 12 Story-Missionen.
So Kapitel sind
es. Genau, die dann alle mal geht's nur 10 Minuten, mal dauert es aber auch locker mal ein halbes Stündchen, so eine Mission.
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, so 8 bis 10 Stunden ist man mit dieser Kampagne gut beschäftigt. Genau. Je nachdem, wie schnell man eben diese Hauptziele erreicht. Du kannst aber auch 2 Stunden an so einer Story-Mission rumspielen, wenn du eben nicht dich beeilst und nicht jetzt irgendwie da das letzte Hüttchen angreifst, dann kannst du da auch ohne Ende weiterbauen.
Oder auch, wenn du Pech hast. Du hast vorhin schon gut gesagt, dass man da am Anfang durchaus seine Probleme haben kann, da die richtigen Felder zu finden und zuzuordnen, was man macht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass diese Felder nämlich auch ein wenig zufallsgeneriert quasi dir begegnen oder beziehungsweise du kannst auch einfach Pech haben, dass du ins falsche Feld quasi früh investierst und sagst, ich kaufe das jetzt einfach, weil ich Platz brauche. 2 Plätze daneben wäre aber eigentlich das viel bessere Feld, weil es da nicht nur eine Nahrungsmöglichkeit, sondern auch noch ganz viele Bäume für noch mehr Holz gibt. Also du kannst dich da auch ganz schön vertun und mit einer Menge Pech und vielleicht auch ein bisschen Unglück dich ganz schön in die Bredouille bringen, weil dann kommen eben immer die Winter, die da wirklich diesen extra Fokus an Schwierigkeit, der da wirklich regelmäßig halt alle paar Minuten auftaucht und dir das Leben schwer macht. Und so einfach sich das Spiel auch anhört, so kompliziert ist das Überleben im Winter, weil da werden die Bewohner nämlich ganz schnell unglücklich und fangen an zu rebellieren, beziehungsweise sie stellen die Arbeit ein, wenn sie natürlich nichts dafür zu essen bekommen von uns, weil wir einfach keinen Nahrungsressourcen mehr haben, weil es Winter ist und wir keine neuen ausreichend produzieren, dann werden unsere kleinen Wikinger ganz schnell wütend und sagen, dann arbeite ich jetzt auch nicht mehr. Und so ist das eine Spirale in den Tod, der da jedes Winter uns bedroht. Und es gibt ja noch schlimmere Möglichkeiten. Manche Winter kommen ja dann auch noch mit einem Blizzard daher oder sowas in der Art, wo es noch mal kälter und noch mal härter und die Ressourcen noch mal schneller verschwinden. Also die Umgebung von Northgard ist ja, darum geht's ja auch, dass dieses Northgard ist ja der Name des Kontinents, auf den wir da quasi reisen, der im Grunde genommen noch vollkommen unberührt und unbekannt und unerforscht ist. Und wir sind da quasi mehr oder weniger eine der ersten Sippen der Menschheit, die sich darauf niederlässt. Und die haben natürlich dementsprechend einige Gefahren, denen sie trotzen müssen. Und dazu gehört nicht nur das Wetter und der harsche Winter, sondern da gibt es ja auch noch ganz viel anderen Kram, der einem das Leben schwer machen kann. Du hast schon gesagt, die Wölfe, die es da gibt und diverse Fabelwesen, die ich finde, sehr schön aus der nordischen Mythologie entnommen wurden.
Mhm, total.
Weil, darum geht es ja
auch. Sie spielen auch schön mit diesen Clans. Das Spiel nimmt sich selber nicht so hundertprozentig ernst. Also ich finde, es ist schon auch immer so ein Augenzwinkern dabei und so diese pastelligen Töne mit diesen gesättigten Farben und so weiter und diese leicht überzeichneten Figuren. Aber in sich doch sehr stimmig. Also es ist jetzt nicht so eine bierernste Geschichte wie in Anno. Ja. Es ist aber auch nicht so quatschig wie in Tropico, sondern wirklich so in diesem Siedler-Charme. Ja, also so leicht knuffige, knuddelige Figuren, die aber jetzt keine Witze reißen oder sowas. Also finde ein sehr, sehr harmonisches, trotz dass das die Wikinger sind, die Kämpfe sind jetzt auch nicht sonderlich blutig oder übertrieben splatterig. Man fühlt sich sehr wohl, finde ich, in dieser Welt, auch trotz, dass eben diese kalten Winter kommen. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie so eine Frostpunk-Episode, wo man wirklich frieren vor dem
Bildschirm sitzt. Kinderarbeit kommt nicht vor, ja.
Ja, genau. Und sich ein Earl Grey machen will, möglichst heiß. So ist es nicht. Das Spiel ist immer noch dieses, ich fühle mich wohl, ich schaue diesen beim Arbeiten zu. Und selbst wenn es denen schlecht geht, macht es Spaß, denen dabei zuzugucken. So makaber das jetzt auch gut.
Ja, das sind ja Wikinger, das sind ja notfalls immer noch harte Kerle und harte Maiden, die notfalls sich im eiskalten Norden auskennen. Also ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde auch den Comic-Look sehr charmant gehalten. Es ist auch durch vor allem die Musik, wie ich finde, doch erstaunlich düster dafür, dass es immer natürlich auf diesen Comic-Look zurückgreift. Gibt's ganz schön düstere Momente auch, jetzt nicht im Sinne von gruselig oder wirklich, ich mache mir Sorgen, dass ich hier nachts alleine spiele, sondern es ist eine relativ coole, stimmige, passende Musik, die da dieses Nord-Feeling nochmal kompletter macht und auch irgendwie diese Kälte auch rüberbringt und einen ja noch weiter motiviert, sich wirklich seine Manneskraft zusammenzureißen und dieses Land zu erobern. Also das finde ich sehr charmant.
Ja. Was mir auch aufgefallen ist, was du vorhin angedeutet hast, manchmal sitzt man an so einer Mission irgendwie stundenlang und kommt irgendwie nicht so richtig auf den Trichter und dann habe ich ganz oft so das Gefühl gehabt, aha, irgendwie ist das alles verkorkst, ich muss das irgendwie nochmal machen und dann habe ich die Mission nochmal gestartet und wusste ja, was mich erwartet und was passiert und dann habe ich die Mission wirklich in einer Viertelstunde irgendwie geschafft. Also das ist so ein bisschen der Fluch und Segen von diesem Spiel. Klar, das haben viele Kampagnen und Story-Missionen, aber hier war das ganz oft so, wie du schon gesagt hast, du investierst irgendwie mal in das Falsche, hast irgendwie dann deine Kämpfer irgendwie aus Versehen an einer Stelle aufgerieben, brauchst dann irgendwie ewig, bis du deine Kraft wieder aufgebaut hast, bis du deine Kräfte wieder zusammen hast und kommst dann einfach nicht mehr gegen diese Gegner an oder die kommen immer von der Seite und dann startet man diese Mission neu und rennt da irgendwie blind durch und kriegt sofort hin. Also das habe ich ganz oft gehabt bei dieser Story-Kampagne. Die hat mir aber dennoch total Spaß gemacht, weil sie unglaublich abwechslungsreich ist. Also du hast mal eine Mission drin, wo du einfach nur vorgefertigte Häuser hast und da heißt es hier, erober da hinten das letzte Häuschen und die geht komplett nur aufs Kämpfen. Ja. Dann hast du Missionen, wo du irgendwie bestimmte Handelspunkte erreichen musst, wo du gar nicht kämpfen musst. Dann hast du wieder Missionen, wo du dich irgendwie mehrmals entscheiden kannst. Auch in einer Mission kannst du zum Beispiel mal entscheiden, da kommen zwei so Riesen, ohne jetzt was zu spoilern und stell dich vor eine Entscheidung. Ja? Und dann kannst du halt entweder in die oder in die Richtung dich entscheiden. Und dann entwickelt sich die Story so ein bisschen anders und die Mission. Also unglaublich abwechslungsreich und da war ich total begeistert, weil ich das von so einem kleinen Indie-Studio ehrlich gesagt gar nicht erwartet hätte, dass die Kampagne so ausufernd ist und wirklich so charmant auch mit Zwischensequenzen, also nicht Zwischensequenzen, aber mit so gezeichneten Figuren, die dann Dialoge führen und die Geschichte gewinnt jetzt wirklich keinen Preis oder so, ja, das ist halt so eine ganz klare wir laufen da Ache hoch und müssen ja. erreichen, Rache-Geschichte, genau, und schließ dich mir an, nein, du, und ein bisschen Intrige und so weiter. Aber damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also ich fand es richtig gut und kriegt es ehrlich gesagt besser hin als die meisten Siedlerspiele, mich in diese Welt zu verhaften und da Abwechslung in die Missionen reinzukriegen. Also ich finde, Siedler war da in dem Bereich meistens relativ schwach, wenn wir eigentlich ehrlich sind, oder? Was die Missionen angeht.
Ich will jetzt hier die Siedler-Fans nicht gegen mich aufbringen. Nicht wahr? aber ja, in der Tat ist, um es einfach positiv auszudrücken, finde ich, macht das Northgard auch sehr gut. Diese sehr simple Story, die im Grunde genommen ja auch immer nur am Anfang und am Ende jeder Kampagnen-Story so, keine Ahnung, eine Minute höchstens oder was einnimmt, reicht aber, um dich irgendwie halt mitzuziehen, weil du, wie ich schon erklärt habe, diesen einen einzigartigen Wikinger namens Rick da, oder wie auch immer man den ausspricht, R-I-G, verfolgst und wirklich, finde ich, ins Herz schließt, weil es ist auch charmant gemacht, diese, ich sag mal, comicartigen Zwischensequenzen sind dann schön eingesprochen von so einem englischen Sprecher, der auch wirklich diese nordische Aussprache dann hat.
Ja,
von,
total, genau.
Ragnarök, sagt er dann halt ja, auch. Genau. Da fühle ich mich direkt dann halt, genau, da fühle ich mich direkt zu Hause und denke, mein Gott, ja, das sorgt. Mhm. So, es ist wieder, ich möchte mich nicht unnötig die ganze Zeit wiederholen, wie simpel das ist, aber es ist auf so eine simple Art und Weise voll gut. Ja. Also dementsprechend, ich gehe hier schon wieder ein Loblied auf für Northgard, weil es mir einfach wirklich sehr gut gefällt. Hat natürlich, man darf nicht vergessen, hat auch seine Schwächen, Northgard, um mal hier auch ein bisschen meinen journalistischen, die journalistische Fahne hochzuhalten, dass ich nicht nur verliebt bin in dieses Spiel.
Denn wir haben's ja, dann gesagt, erzähl doch mal, dann zieh doch mal vom Leder, was ist für dich die Schwäche vom Spiel?
Die Schwäche ist natürlich, die viel besprochene Einfachheit ist natürlich wirklich wahr, wie du sagst. Es ist jetzt nicht so, dass man da sich ewig drin reinfuchsen muss, beziehungsweise auch nicht kann. Weißt du, also du brauchst dich halt auch nicht da übermäßig mit beschäftigen, weil es ist alles relativ selbsterklärend und dann, wie gesagt, notfalls ein bisschen vom Zufall abhängig, dass du da easy durchkommst. Also insgesamt ist es halt, wenn man so will, etwas zu leicht einfach. Natürlich kann man sich schwerer machen, indem man dann mit Ressourcenknappheit und sowas den Schwierigkeitsgrad nach oben dreht. Aber ich finde, es ist die vielbesagte Simplizität macht es halt auch einfach ein bisschen arg. Ja.
Es ist so gesehen halt relativ linear, weil ich glaube, wenn wir mein Gameplay und dein Gameplay nebeneinander stellen würden, ich glaube, es gibt halt einfach eine Art, die Mission zu spielen, weil die Felder sind vordefiniert. Du musst da einfach da den Angler hinbauen, du musst da das Feld abackern. Und man hat nicht so viele Möglichkeiten wie bei Anno und Co. Zu sagen, ich gehe jetzt eher auf diese Art von Produktion oder ich mache mein Geld darüber oder ich gehe jetzt auf die Schafzucht und so weiter und so fort. So viele Möglichkeiten hast du hier nicht. Also gerade bei der Kampagne bist du relativ eingefahren und ich glaube auch, dass im Multiplayer dein Spielstil sehr von dem gewählten Clan einfach definiert wird. Also ich finde es ja gut, dass die so unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, aber das definiert natürlich auch zu 100%, wie du diesen Clan spielst. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten.
Genau, und die Unterschiede zwischen den Clans sind auch allesamt charmant und haben durchaus ihre Auswirkungen, aber letzten Endes haben trotzdem alle Wikinger, die wir spielen, mehr oder weniger den Kern an Gebäuden, haben die alle dieselben. Jeder braucht die Holzfällerhütte und jeder braucht irgendwie dann ein Silo, in dem er Nahrung für den Winter besser aufbewahrt, damit es nicht ganz so schnell runtertickert, die Nahrungsanzeige. Also auf die Art und Weise ist es halt doch begrenzt, sag ich mal, dieses Spiel. Es hat halt wirklich einfach seine Grenzen, gerade was in Sachen Komplexität, komplizierte Worte nutze ich hier die ganze Zeit, ne? angeht. Macht sich halt das Leben sehr leicht. Wie gesagt, das kann man angenehm empfinden und einsteigerfreundlich. Es ist natürlich aber jetzt auch, sag mal, für Profis, die halt Siedler und Anno schon auch inzwischen mit einem Finger spielen können, ist das dann auch wenig Herausforderung einfach.
Wie haben dir denn die Kämpfe gefallen? Die spielen sich ja schon auch anders als bei Siedler und Co. Also bei den letzten Annos war ja immer groß die Diskussion, ja, die Kämpfe sind ja gar nicht mehr auf der Hauptkarte. Das soll sich ja jetzt auch wieder ändern zum Glück. Da war das ja wirklich so ein einzelner Modus, der sich so ein bisschen wie so ein Command & Conquer Einsatz oder sowas gespielt hat. Der hatte aber nicht mehr viel mit Anno zu tun. Und bei den auf der Handels- und auf der Bauphase gab es ja gar keinen Kampf. Und bei Siedler, bei den ganz alten Siedlern früher, da haben sich die Ritter ja wirklich so in Reih und Glied aufgestellt und immer einer nach dem anderen gekämpft. Das war ja auch nicht wirklich wie ein Echtzeitstrategiespiel. Wie hat dir das denn bei Northgard gefallen? Das war meiner Meinung nach immerhin ein bisschen dynamischer als bei diesen zwei Spielen, oder?
Man kann es dynamisch nennen, man kann es auch ein bisschen chaotisch nennen, weil man hat im Grunde genommen halt, hat man seine kleine Schar an Wikinger, die je nachdem, wie man vorher bereit ist, in die Barbarenzucht quasi zu investieren, ist sie größer oder kleiner, und die schickt man dann im Grunde genommen einfach in ein Feld und sagt, attackier alles, was sich bewegt. Und so funktioniert das dann auch.
Also man wirft alles auf den Haufen drauf, das stimmt schon. Man hat nicht deswegen, große Möglichkeit, da gezielte Taktiken zu spielen. Nee, das stimmt.
Und es gewinnt dann meistens auch einfach derjenige, der mehr Einheiten dabei hat. Also man kann es relativ leicht sich ausrechnen, welche Chancen man hat, zu gewinnen oder zu verlieren. Natürlich gibt es dann noch netterweise so einzelne Champions, sag ich mal, die dann natürlich auch ein bisschen stärker sind und mehr einstecken können. Und auf die Art und Weise kann man natürlich dann schon, man kann auch taktieren in gewisser Maßen, als dass man dann ja auch, sag mal, ein bisschen zum Beispiel zurücklocken kann, die Gegner, und dann in sein eigenes Feld, wo man am Ende noch eine Heiler Hütte hat und sich dadurch selber wieder pusht. Also minimal ist da schon Taktik und Strategie möglich, aber im Großen und Ganzen funktioniert es sehr einfach, dass man wirklich sagt, wenn ich jetzt hier mit 9 Mann antrete und du hast nur 5 Mann, dann obsiegt die Mathematik und
ich. Die Waffen zu verbessern. Also klar, du kannst dann sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie die Speerwerfer oder die Bogenschützen, ich weiß nicht, was es war, eins von beiden. Ich glaube, es gibt beides sogar, gell? Dann verbesserst du halt irgendwie stufenweise diese Waffen, also so ein bisschen Age of Empires mäßig, da ist der Kampf ja auch so, werf alles drauf und guck, was passiert. Ja. Und zumindest habe ich immerhin noch die Möglichkeit gehabt, zu sagen, hier, meine Spezialeinheit, die lasse ich jetzt wieder zurücklaufen, die lasse ich jetzt nicht gegen diesen Riesen kämpfen, dann sucht er sich ein neues Target und dann klicke ich wieder drauf. Also so ein bisschen RTS Möglichkeiten, wie man es halt von früher auch kennt, hat man da schon, dass man mal so eine Einheit zurückzieht. Ich fand es irgendwie komisch, dass ich die Heiler nicht mitnehmen kann. Die stehen ja nur im Dorf rum. Dann muss ich
immer. Die können dann auch nur in ihren Feldern, glaube ich, wirklich wirken.
Die stehen da so an ihren Häuschen und dann musst du wieder den ganzen Weg zurücklaufen, wenn du irgendwie zu viel Damage genommen hast. Dann steht da wieder der Heiler rum. Währenddessen heilen aber auch die Feinde. Also ja, es funktioniert einigermaßen. Und es ist aber insgesamt schon sehr kampflastig. Also die Großteil der Missionen musst du wirklich auch kämpfen. Also das ist jetzt nicht so Civilization-mäßig, dass du jede Mission durch diplomatischen Sieg oder so erringen kannst. Das sind halt Wikinger, ja, die hauen sich schon auf die
Pippe. Eben, das finde ich, genau, passt ins Bild.
Das passt schon zu dem Setting. Wie gesagt, es gibt manchmal eine Mission, da kommt dann so ein anderer und sagt, hier, wer als erstes so und so viel Ehrenpunkte erreicht durch Exportgüter, die du dann am Hafengebiet irgendwie ausbaust, der gewinnt das Match. Und da musst du eigentlich überhaupt nicht kämpfen. Das finde ich immer ganz auflockernd, dass das dann so zwischendurch ist. Aber im Multiplayer geht es dann im Endeffekt doch auch darum, wer hat die besten Waffen am schnellsten aufgerüstet und wer wirft dem anderen am meisten gegenüber. Hat dadurch aber natürlich auch durch diese Gebiete so ein bisschen noch dieses Element, dass du dem anderen auch die Gebiete wegnehmen kannst, um halt gewisse Ressourcen bei ihm abzuschneiden. Das finde ich ist noch ein ganz nettes Element, was im Multiplayer, glaube ich, zum Tragen kommt, den ich aber selber jetzt nicht wirklich groß ausprobiert habe. Dafür hat mich das Spiel dann nach der Kampagne auch schnell verlassen. Also ich war happy, dass ich es gespielt habe, diese Kampagne, aber jetzt da irgendwie groß meine Erfüllung im Multiplayer habe ich da nicht gesehen. Da gibt es einfach deutlich bessere Strategiespiele, die da mehr Reiz entwickeln. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das groß angekommen ist, oder?
Das, ja, glaube ich auch ohne Frage. Also, dass es bessere Strategiespiele im Genre gibt, das ist, glaube ich, außer Frage. Ich glaube also, aber trotzdem, es ist halt einfach ein charmantes, kleines Ding, was man gerade für nur eine schnelle Runde zwischendurch bietet sich das, glaube ich, also bietet sich Northgard sehr viel eher an, als wenn man sich da immer aufmacht und irgendwie lange in Age of Empires oder sowas in der Art auf lange Strecken einlässt, wo man dann wirklich viel aufbauen muss.
Ich habe es jetzt lange nach der Early Access und nach dem Launch gespielt. Vielleicht magst du noch ein paar Takte dazu sagen. Du hast ja auch gesagt, es hat sich echt gut entwickelt. Also die haben ständig auch an der UI gearbeitet. Mhm. Ich habe es, wie gesagt, einmal zum Launch oder kurz vorher gestartet und war ein bisschen abgeschreckt von der UI und habe es dann, hat mich nicht so gehuckt. Und dann habe ich es jetzt irgendwie jetzt vor einem Monat oder so gespielt im Juli, August. Und da war alles rund und hat Spaß gemacht. Und die Tutorials und die Erklärungen haben funktioniert. Also ich glaube, die haben da relativ viel Arbeit noch reingesteckt nach Release, dass das jetzt so ist.
Das ist korrekt. Ja, also sowohl seit ursprünglichen Release, quasi im Early Access, haben die wirklich bis zum dann jetzt finalen Veröffentlichungsrelease, haben die, glaube ich, insgesamt 20 Updates oder sowas rausgebracht und da wirklich ganz stetig und auch meines Erachtens unter schönem Einbezug der Community immer wieder schön Feedback eingeholt und ganz kontinuierlich das ausgebaut, wirklich, wenn du das sagst, am Anfang war es ganz, ganz simpel. Ich glaube, am Anfang gab es wirklich nur den einfachsten Solo-Modus, hier hast du eine Karte und besieg einfach alles, was sich bewegt. Und inzwischen haben wir da, kam die Kampagne dazu, es kamen weitere Clans dazu, es kam der Multiplayer dazu. Also es hat sich ganz angenehm über dieses Jahr Early Access weiterentwickelt. Und da finde ich, ist auch Northgard ein sehr positives Beispiel, wie man überhaupt mit Early Access umgehen kann. Mhm. Da gibt es auch schlimmere Beispiele auf Steam, wie das sich entwickeln kann. Und was man auch sagen muss, was man lobenswerterweise erwähnen muss, es geht weiter. Shiro Games hört nicht auf, dieses Spiel auszubauen, denn ich habe festgestellt, voller Freude, dass bereits Mitte Juli schon ein erster DLC rauskam. Der kostet zwar ein bisschen was, glaube ich 4,50 Euro, hat aber immerhin einen komplett neuen Clan dabei, den Clan der Schlangen, der auch irgendwie dann wieder eine ganz eigene und auch mit einer ganz eigenen Mechanik ausgerüsteten Hauptfrau hat, die nämlich irgendwie dann über die Jahre nach und nach stärker wird, also nicht je nachdem, wie gut du spielst, sondern jeden einfach
Winter quasi. Genau,
nach jedem Winter wird sie automatisch einfach stärker. Also auf die Art und Weise entwickelt sich das Spiel nach wie vor weiter und die Entwickler haben auch schon auf Steam und bei diversen AMAs angekündigt, es wird noch sehr viel weitergehen, dass sie weiterhin neue Einheiten, neue Clans und auch neue Karten. Es gibt jetzt inzwischen gibt's auch die Huge Maps, wo dann sogar 8 Menschen gegeneinander spielen können, weil ich glaube, bei Release ging das nur maximal 6, sei es jetzt 3-3 oder 2-2. Also da tut sich nach wie vor was und deswegen finde ich, ist Northgard wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie sich Spiele ganz kontinuierlich entwickeln können.
Ja. Und wir nehmen jetzt beide direkt vor der Gamescom auf, aber da wir ja auf der Gamescom andere Folgen haben, wird diese Folge nach der Gamescom kommen. Deswegen wird jetzt an dieser Stelle der Future Manu uns kurz sagen, was auf der Gamescom angekündigt wurde, weil ich eben jetzt im Vorfeld nur wusste, dass ein großes Update für das Spiel angekündigt wurde, aber es war im Vorfeld der Gamescom noch nicht bekannt und das hören wir jetzt. Da bin ich jetzt selber gespannt, was es sein wird. Hallo, Future Manu hier, wie versprochen, jetzt mit den Infos von dem Update, was auf der Gamescom vorgestellt wurde. Das Ganze nennt sich Northgard Ragnarök und wird ein kostenloses Update, wird Ende September erscheinen, also nicht mal allzu lange hin, und soll laut Entwickler und Publisher in Anführungszeichen die dunkle Seite der nordischen Mythologie befassen. Anführungszeichen zu Ende. Es wird ein neuer Clan veröffentlicht und auf der Kampagnenkarte, es wird eine neue Kampagnenkarte geben, dort werden keine Farmen mehr bebaubar sein, aber das Ressourcenmanagement wird dadurch also schwieriger. Es wird neue Naturereignisse wie Hitzewellen, Vulkanausbrüche oder auch Blutmonde geben, die dann eben auch die Naturkatastrophen wieder mehr in den Vordergrund rücken. Neue Fraktionen haben wir schon gesagt, da wird ein neuer Clan dann auch verfügbar sein und das Kampfsystem wird überarbeitet angeblich und Töten von Gegnern und von Mobs soll dann die Erfahrungsleiste eben auch mehr aufladen. Und es wird natürlich auch neue, weil dann der Kampf auch wieder mehr in den Vordergrund rückt, mehr militärische Talente geben, die dann eben laut dieser Pressemitteilung in 3 Pfade aufgeteilt sein wird, nämlich Taktiker, Wächter und Eroberer. Ja, also kostenloses Update im September, Northgard Ragnarök. So viel zu den Infos, die auf der Gamescom gezeigt wurden. Es gibt einen kleinen Trailer mit einigen Gameplay-Elementen, aber da liest man jetzt auch nicht so viel raus. Aber wie wir eben gesagt haben, ein gutes Ding, dass es kostenlos als Update erscheint. Also die Entwickler arbeiten weiterhin fleißig daran, Northgard zu verbessern. Das war's von mir aus der Zukunft. Jetzt zurück zu Past Manu und Michael zum Abschluss des Castes. Tschüss! Wir haben noch nicht gesagt übrigens an der Stelle, was es kostet. Es kostet 30 Euro, also auch wirklich ein Indie-Game, kein Vollpreisspiel und ist für Mac, PC und Linux auf Steam erschienen. Auf GOG weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall kein Konsolengame bisher. Können wir leider noch nicht beurteilen. Also ich glaube, es wäre zumindest, was die Steuerung angeht, könnte ich mir das schon auch mit Gamepad und Controller vorstellen, dass es auf einer Xbox oder PS4 läuft. Auf der Switch wird sicherlich auch irgendwie gut hinpassen. Aber nein, gibt es natürlich nur für PC, Mac und Linux momentan. 30 €, und das finde ich auch absolut gerechtfertigt für die Art des Spiels. Ist es auf jeden Fall ein Blick wert für Leute, die mal wieder Bock haben auf so ein, so wie sich Siedler früher angefühlt hat, wie man es in Erinnerung hat, und auf so ein Spiel mit ein bisschen coolem Wikinger-Thema, Indie-Spiel, absolut empfehlenswert, finde ich, in dieser Kategorie, wenn man da auf diese Erwartungshaltung schwimmt, ja, wenn man da jetzt keinen großen AAA-Titel erwartet.
Ja, ist halt nur ein Indie-Spiel, aber ein sehr ordentliches, sehr gutes.
Und hat sich gut weiterentwickelt, auf jeden Fall. Gut. Das war's mit unserem Cast zu Northgard. Vielen Dank an dich nach München an dieser Stelle.
Ich danke dir,
Manu. Hat sehr viel Spaß gemacht, und vielleicht hören wir uns ja bei der nächsten Rosine schon wieder. Oder hey, vielleicht reden wir einfach über das nächste FIFA. Ich meine.
Können wir gerne machen, wenn du möchtest. Ich komme immer wieder gerne.
FIFA oder PES, will ich jetzt noch von dir wissen.
Ich muss gestehen, FIFA, obwohl ich beide spiele. Ich bin da sehr großzügig. Ich bin da kein harter Verfechter von einer Seite, sondern ich präferiere FIFA einzig und allein aufgrund der Lizenzen. Ich bin halt ein alter Liebhaber von echten Spielern, mit denen ich antreten kann, und nicht unbedingt wie ein Pro Evolution Soccer dann mit MD White statt mit Real Madrid anzutreten. Deswegen bin ich bei FIFA.
Ja, gemein, dass sie jetzt der PES auch noch die Champions League weggenommen haben, gell? Das war ja so das.
Ja.
Das ist schon ein hartes Brot.
Das war das einzige Sahnehäubchen, was die noch hatten, ja.
Gut, also.
Na gut, die haben immer noch das Gameplay, was besser ist. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht in Fußball abschweifen, ne? Ich weiß, wie es ist.
Aber dann geht raus, spielt Northgard, bis Anno 1800 kommt oder wir was Neues von den Siedlern hören. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass so ein Indie-Studio mal sowas Kleines Neues probiert. Und Shiro Games sollte man, glaube ich, auf jeden Fall im Auge behalten, weil ich fand jetzt beide Spieltitel von denen wirklich sehr cool und sehr rund und sehr gelungen. Und ich bin gespannt, was sie als nächstes machen. Freue ich mich drauf.
Ich genauso.
Dann hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Vielen Dank an Michael Herold von der GameStar. Ciao, Micha.
Tschüss.